Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Pulsierend eng an eng in drängenden Schichten. Milliarden Vögel alsbald vom nächsten Zug verfolgt. Kot fiel wie Schneeflocken herab. Das Geräusch der Flügelschläge soll eine einschläfernde Wirkung gehabt haben. Ganze Wälder dienten als Brutplatz. Unter der Last zahlloser Körper brachen Bäume zusammen. Von den Rocky Mountains zur Hudson Bay hinab zum Golf von Mexiko füllten diese Nomaden das östliche Nordamerika mit ihrer Suche nach Nüssen, Beeren, Obst. Attackierte ein Falke sie im Sturzflug, brachen sie in Winkel, Kurven und Wellenformen aus, die von jeder neuen Gruppe an denselben Stellen präzise nachgezeichnet wurden, den Ort des Angriffs dem Himmel immer weiter einschreibend. Obwohl dir die Lippen erzittern, kannst du, kleiner erregter Kater, ihre Flugmanöver nicht mehr mit eigenen Augen sehen. In Massen erschossen, erschlagen, gegessen, ihre Wälder abgeräumt, sind keine mehr da. Mit einem Gewehrschuss am 3. April 1902 waren sie aus der Welt. Die letzte Nachzüglerin Martha starb am 1. September 1914 um 13 Uhr im Zoo von Cincinnati. American Airlines Flug 275. Zu ihrem ersten Flug außerhalb ihres Käfigs hob Martha sich 52 Jahre nach ihrem Tod in einer Kiste verpackt in Washington D.C. per Linienflugzeug in die Lüfte. Die Smithsonian Institution lieh ihren präparierten Körper für eine Jubiläumsausstellung dem San Diego Zoo aus. Die Reise, so die Vereinbarung, musste Martha auf dem sicheren Schoß einer Stewardess absolvieren. Plötzlich, so lange nach der Streichung aller Wandertauben, Verlustängste. An eine Bohnen-Erddrossel in einer Schachtel, in einer Schublade im Sammlungsraum des Senckenberg Naturmuseums in Frankfurt. Für immer auf dem Rücken liegend, dein Luftkleid zerzaust, eine Flaumenbreit zu ungekämmt, um im nächsten Moment mit anmutvoller Leichtheit glatt gestrichen zu werden. Dein Schnabel hält still, deinen Kopf trägst du abgewendet, weiße Bauchfedernzärtlichkeit. Als von Kittlitz am 2. Mai 1828 auf Chichijima ankam, entdeckte, erschlug er euch noch an der Landungsstelle. Ihr wart so viele. Den Boden bezog dir dem Himmel einfach mit ein. Zwei Jahre später begannen Walfänger für Schiffsreparaturen anzulegen. Ratten, Siedler gingen an Land. Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen. Deine Zehen auseinandergefaltet, zerbrechliche Ästchen. Deine Art ist niemals wiedergefunden worden. Zeitkapsel 41, 26. Februar 1838, das Rapa Nui. Auf Kanus gegen die Meeresströmung erreichten sie als eine der letzten unbemenschten Inseln die Osterinsel, wo sie alle Landvögel, Papageien, Reiher, Rallen, Schleiereulen auszurotten, die artenreichste Seevogelnistkolonie im Pazifik leer zu essen, den tropischen Regenwald Brand zu roden begannen, die größte Palme aller Zeiten ausradierten, in Sümpfen abgelagerte Pollen die traurigen Make-up-Reste von 22 Metern Eleganz. Echsen mit eingeschleppten Ratten. Alles verschwand im schwarzen Loch Bevölkerungsboom, bis kein einheimisches Tier mehr größer als ein Insekt war. Der Wald komplett verkonsumiert, Bodenerosion durch Regen, Wind, Zusammenbruch der Agrikultur, Hungerkatastrophe, im Müll tauchten Menschenknochen auf, Kannibalismus, Bürgerkrieg. Jetzt war es sicherer, unterirdisch in Höhlen mit versperrten Eingängen zu wohnen. Die letzten Ressourcen zur Ahnenbeschwörung, im Wettrüsten mit überdimensionierten Steinskulpturen verjubelt, alle 887 vom Meer weg inseleinwärts blickenden Figuren umgestoßen, einander gegenseitig zerstört. Ohne Holz kein Entkommen von der entlegensten bewohnten Insel der Welt. Als 1838 die französische Fregatte La Venus für Tauschgeschäfte Halt machte, wiederholten die Rapa Nui frenetisch das Wort Miru, wurden ungeduldig, weil sie sahen, dass sie nicht verstanden wurden. Sie wollten doch nur den Baum, aus dem sie ihre Kanus geschnitzt hatten. Elegie vom Stevenschlüpfer. Seine 2 Quadratkilometer Felsen zwischen Nord- und Südinsel Neuseelands in einer der stürmischsten Meeresstraßen der Welt waren das kleinste natürliche Habitat eines Vogels. Bis auf Stevens Island für vorüberfahrende Schiffe ein Leuchtturm gebaut wurde. 1894 begann die Leuchtturmkatze Tibbles als Geschenke für ihren Besitzer tote Vögel einer unbekannten Art anzuschleppen, legte 10 kleine Körper an seiner Hausschwelle ab. Ihre eilige wissenschaftliche Beschreibung löste Sammlerfieber aus. Der Stevenschlüpfer, flugunfähig, wohnte in Felslöchern, von Menschen nur 2-mal lebend erblickt. Er sei wie eine Maus in das Gestrüpp weggehuscht, zu flink, um ihn erschlagen zu können. Neben Tibbles war bei der Besiedlung mindestens eine weitere schwangere Katze auf die Insel gelangt. Die Kunde vom Ende des Stevenschlüpfers? Olivgrün, braune Federränder und Einsprengsel, dämmerungsaktiv, verbreitete sich fast gleichzeitig mit der von seiner Existenz. Die Händler hatten ihn, um höhere Preise zu erzielen, schon früher für ausgestorben erklärt. Dankeschön.
Ja, auch von mir, hallo. Als ich mich heute Morgen fragte, was ich jetzt wohl lesen würde, dachte ich, es sei ganz angebracht, ein paar Gedichte über Schnee zu lesen. Firn. Das Fleisch der süßen Früchte, ein Haufen Firn. Ich warte schon auf dich. Jede Nacht wirfst du dich in die Arme der Kälte zurück, um eine Form zu finden. Schon der Mittag findet dich fassungslos. Am Horizont Gebilde aus Firn, Gebäude aus Firn, Fenster aus Firn, Mädchen aus Firn, wo ich nichts mehr höre als das Splittern und die Wellen des Firns. Erlösung kommt im Firn über die Welt. Flaum. Girlande, im Tal die 9 Blätter, dazwischen Schlehen und Mandeln, den roten Gruß, auch ohne Lebewohl, weil du so schön bist, Firn, staatenlos. Zwiefacher. Fläche, nicht Richtung, genau wie Eis. Um das Haupt hänge voller Triebschnee, wo jeder laut zu erzählen beginnt, wie der Geruch im kalten Treppenhaus von offenen Enden, mehr als eine Lebenszeit. Dann plötzlich, und manche Nachbarn grüßen wir seit 3 Generationen nicht mehr, Da geht es genau zu. Grüß Gott, als Geräusch schon zu viel. Ebenso die fremden Verwandten, dritte Personen. Der andere, verstehst du, ganz der andere. Der, schon er, meine ich. Alle Erben nahmen und aus dem Klang kann man nur hinausgehen. Fläche, nicht Zunge. Wie das klingt und wer das ist, weißt schon. Zeit genug für Frost, wenn erzählt wird, was lange nicht erzählt werden durfte. Fremde Verwandte mit vertrauten Namen, der ganz der andere, denn mancher Freitod ist eine Geschichte, manch anderer schlicht nicht, weißt schon. Wer kennt das süße Murmeln, das zur Hochzeit treibt, das gebirgige Gesetz, das in Städte treibt, eine Wasserscheide, sage ich. Steile Hänge voller Triebschnee liegen zwischen in München und Zminger. Mitten mein Brustbein, schwanker Stimmstock. Dann plötzlich fiel und fällt die Zweiteilung. Es kehren immer zwei dazu, wie fließt es sonst? Der Verlauf erstarrt und im Moment bleibt nur ein Säuseln an meinem Ohr. Manche Augen lösen die inneren Windgangeln. Dort bin ich zum Gesang der Lawinensprengungen, die hallen wie Tropfen Taus durchs Hochtal. Dort simmert es im Steilhang, Silberschmuck in Ketten lückenlos. Wird es gleitend und Hand des Frühlings auf den Hängen. Der Berg hat als ein Kropfband Wolken, Grate, Leuchtfeuer sind gleißender Nassschnee, wenn Farne Schmelzwassers über die Felsen kommen und sich Schatten aus den Scharten heben, wo sie nisten wie Hände in Haaren. Dämmert ein Stöhnen um die ersten abbaren Regungen, Zunge der Lawine im offenen Mund, blau, rote Wangerl, blaue Eigerl und das Derndal kehrt mein. Gehen Klang und ich ineinander hinein und tauende Lebenszeit. Wird sprachlos, murmelt es süß und mehrmals wie Echo von kalten Wassern und schließlich bleiben nur lange Vokale. Da capo. Versuch über Zungen. Knospende Pfingstrosen, feste Kugeln, ein ganzes Feld. Ein ganzes Feld in Blütenblättern ersoffen, von Überschwemmung in Brand gesteckt, es ist nah. Jeder wird es verstehen. Wie einen Potlatsch großer Familien, wie Lenden und Sonne, glänzend und aufrecht, aber nirgends hin. Versuch über Steilhänge. Der Schnee und sein an die Lippen gelegter Finger. Wo der Marmor geboren wird, beweglich im Wind, grünender Granit. Die Kälte erteilt dir Auskunft über dich. Ich sehe die weißen Fahnen über den Graten, Entzündungen der Seele, Herde und Heime, Salz und Steilhänge, Augenleiden zuweilen. Biondo Tiziano. Der Falke, ein Reh. Warten, bis die Tage wieder länger werden, Aufschlag vierer Augen in ein Gegenüber und dieses Warten ist beendet. Blaue Pflanzen des Kleides schwimmen auf einer Schicht Luft. Das durchsichtige Tuch geht aus dem blonden Zopf hervor, unversehens ein Strömen, Lorbeer und Hauch und Gold, ziseliertes Rieseln, Bernstein, Ströme, Flechten und Gewebe, wo le fresche e saltanti mamelle, movendosi all'insù come mal vaghe di star sempre oppresse, e ristrette tra le vestimenta, mostrando di voler uscire di prigione, s'alzino con una acerbezza e con una rigorosità che sforza gli occhi altrui a porvisi su, perché elle non fugano, wie die Bogenschützen fremdartiger Heere den Himmel verdunkeln, wölben meine Blicke eine große Gerade, denn l'ingegno e le altre doti e virtù dello animo non ci fanno mestieri, perciò che abbiamo tentato di dipingere la bellezza del corpo e non quella dell'animo. L'Indien in ihren Ordnungen. Hesperidengarten und Zitrus bis in das Gewirr der Haare, Spiralen des Sommers, in denen bewusstlos Flöckchen Samen der Bäume spielen, Statuetten Venus in den Händen, von denen die Zügel zweier Zöpfe zu krausen Knoten hängt, so sprachen sie von blonden Monaten. Sottili e biondi, e or simili all'ora, oro al mele, ora come i raggi del chiaro sole risplendenti, crespi, spessi, copiosi e lunghi, aber abendlicher, biondo Tiziano. Brunnengärten, bewegte Blumen als alle Fasane, nichts dagegen. Nichts dagegen die Landschaft, ein Haus Bernstein zwischen Strömen. Aufgereckt, rieselndes Gold, Liegefiguren, kniende, Hälse, quasi ascostamente sogignando, o modersi talora il labbro di sotto, non affettatamente, ma quasi per inavvertenza, che non paressero attucci o lezzi, rare volte, rimessamente, dolcemente, con un certo muover d'occhio, che or riguardino fissamente e allora allora rimirino in terra, un atto che apre, anzi spalanca, il paradiso delle delizie e allaga ad una incomprensibile dolcezza. Und es ist nichts als mein Blick, der den Himmel verdunkelt über der gelüsterten Erde. Da ist nur noch wenig Tag. Und ein Bär lässt sich gehen von Vesper bis Komplett. Schneeschmelze des Atems, die Haut schiebt sich zurück, blättert ab, liegen alle Wangen nackt. Verschiedene Heilige. Urkunde. Der Bildhauer, vermutlich Desiderio, geboren vermutlich 1430 in Settignano, gestorben 1464 in Florenz, wird von mir für die kleine Falte, die der Marmor auf dem Rücken der Büste der vermutlich Marietta Strozzi für einen Preußenkönig durch den Kunsthistoriker Gustav Friedrich Wagen angeschafft, 1842 in Florenz, für 20 Francesconi, also vermutlich 4,154 Kilogramm Silber, heute Bode-Museum, Skulpturensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, Inventar Nummer 77, wirft, heilig gesprochen. Und als letztes noch ein kürzeres. Souverän. Nicht alterssentimental, sondern hellsichtig, denke ich. Durchsichtiges Warten der Segelfische, vor denen ein Wirbel Beute schwärmt. Da ist kein Zweifel an ihrer Kraft, keine Gewalt. Fließend ändern sich ihre Farben von blau nach schwarz und zurück. Das muss nichts zu bedeuten haben. See, Hochsee, Segelfische. Ohne dass ich zuerst schon gewusst hätte, was er damit meinte. Danke sehr.
Vielen Dank, Michael Vogel, Tobias Roth, Lyrik aus dem Verlagshaus Berlin. Kommt uns besuchen, wir sind gleich hier drüben gegenüber von der Leseinsel Der Schwarze Stand mit dem Poetisiert euch Slogan. Danke.
Ich begrüße euch alle sehr herzlich. letzte Veranstaltung hier auf der Leseinsel der jungen Verlage in Halle 5. Mein Name ist Carsten Strack, aber das ist total egal. Ich wollte euch nur zwei Hinweise geben und dann den Autor ankündigen, der diese Leserunde hier jetzt beschließen wird. Ich bin vom Lectora Verlag. Der Lectora Verlag ist dort im G, in der G-Reihe, G107, also Gustav 107. Das ist nämlich dann wichtig, wenn ihr etwas erwerben möchtet, weil wir die Sachen am Stand verkaufen, aber der Autor wird hinter dieser Wand signieren dort. Also das ist jetzt eine wichtige Information, vielleicht für einige von euch. Insgesamt haben wir uns vom Verlag auch überlegt, dass wir haben noch so Beutel dabei mit guten Zitaten und ein paar Kalender, Poetry Slam Kalender, die werden wir euch schenken, wenn ihr so etwas, wenn ihr etwas erwerbt, das werden wir euch einfach schenken. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr weiterreden, sondern einfach nur um einen fulminanten Applaus bitten für den Mann, der sein neuestes Produkt vorgelegt hat, und zwar eine CD mit dem Titel Operation Leidenschaft, 10 exzessive Poetry Slam Texte. Einmal Applaus für Jan Philipp Zimny.
Gut, Entschuldigung, das sieht immer so doof aus, wenn man den ganzen Krempel in den Hosentaschen hat und dann ist man wie so eine unförmige Frucht und ich sehe schon so ein bisschen aus wie so eine Pflaume. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich auch da bin. Beides ist wichtig. Sobald eine der beiden Parteien fehlt, wird das hier maximal seltsam. Ich meine, stellt euch vor, ich wäre nicht da und ihr würdet euch hier einfach nur so treffen auf der Messe, um in dieselbe Richtung zu gucken. Das wäre komisch. Oder stellt euch vor, ihr wärt nicht da und ich wäre allein hier in diesem riesen Gebäude und würde einfach eine halbe Stunde so vor mich hin erzählen. Sind schon Leute für weniger eingeliefert worden. So, ich möchte meinen ersten Text vorlesen. Es ist eine kleine Erzählung. Sie ist nicht mit auf der CD. Ich lese gleich noch genug Sachen, die auf der CD drauf sind. Aber der Text ist ziemlich neu und ich wollte ihn gerne lesen, weil er mir Spaß macht. Er trägt den Titel Exzessive Beerdigung und Beerdigungen sollten nicht exzessiv sein. Das ist, wir lassen den Sarg sehr doll runter. Sondern das sollte nicht passieren. Geht auch gar nicht um Beerdigung, heißt nur so. Tschüss, kleiner Mann. Exzessive Beerdigung. Entschuldigung, hallo. Hallo, was machen Sie da? Ich renne im Bademantel auf die Straße. Den Bademantel trage ich nur darum, um morgens damit wie von der Tarantel gestochen auf die Straße zu laufen, weil ich in Filmen gesehen habe, dass man das so macht. Vor meinem Auge bietet sich ein Bild der Verwüstung. Über Nacht hat sich die völlig intakte Straße in ein etwas verwandelt, das hauptsächlich aus Loch, schwerem Baugerät und grimmigen Menschen besteht und das ich folglich nur als exzessive Beerdigung beschreiben könnte. Entschuldigung bitte, aber was machen Sie da? Frage ich noch einmal an einen der Kerle mit Warnweste und gelbem Schutzhelm gewandt. Dieser dreht sich mit einer Langsamkeit in meine Richtung, die sich nur dadurch erklären lässt, wenn in seinem Kopf eine Schildkröte wohnt, deren gelber Panzer oben rausguckt. Wir machen die Straße auf, das sehen Sie doch. Ja, das sehe ich, aber warum genau machen Sie das? Das ist ein komplizierter Prozess mit verschiedenen Stufen und Arbeitsschritten. Das zu erklären braucht Zeit. Wir sind schneller fertig, wenn Sie uns mal machen lassen. Das leuchtet natürlich ein und darum frage ich, gibt's da nicht eine Kurzfassung? Der Bauarbeiter, Zierde seiner Zunft, schaut mich einen Moment lang nur stumm an. Ein Moment, der in seiner Länge, wäre er mit Erklärung gefüllt gewesen, mir bereits vollkommen ausgereicht hätte. Dann erwidert er, die Kurzfassung ist, wir machen die Straße auf und später machen wir sie wieder zu. Der Gehalt und die Geschwindigkeit, mit der die Informationen aus dem Gesicht heraustropfen, lassen mich verstehen, warum eine kommunistische Weltrevolution auf dem Rücken der Arbeiterklasse bis heute auf sich warten lässt. Ich habe noch nicht viel erlebt oder gesehen von der Welt. Ich habe aber mitbekommen, dass sich Handwerker, Spediteure und Bauarbeiter hauptsächlich durch Sätze auszeichnen wie »Bitte seien Sie von Montag bis Mitte August zwischen 6 und 18 Uhr zu Hause«. Wenn die Sterne richtig stehen und eine Seherin die Runen für günstig befindet, werden wir versuchen, vorbeizukommen. Menschen, die sich in Sätze kleiden wie, normal müsste das gehen. Oder, das macht ihnen keiner. Oder, wir haben die Klingel nicht gefunden. Meine Erfahrungen mit Handwerkern sind begrenzt, das gebe ich zu. Sie beschränken sich vor allem auf drei Situationen. Alles beschränkt sich immer auf drei Situationen. Erstens, nach meinem letzten Umzug funktionierte das Internet nicht. Trotz mehrmaliger Telefonate, diverser Besuche durch Fachkundige und beschwörender Gebete an den Maschinengeist durch Tech-Priester des Adeptus Mechanicus. Also versprachen mir die Telefonweisen des Internetanbieters, einen Spezialisten vorbeizuschicken. Der Spezialist kam, prüfte und befand, ja, normal müsste das gehen. Keine Ahnung, warum jetzt nicht. Aber normal fahre ich eigentlich auch gar nicht raus. Ich muss weg. Ich habe einen Notfall. Und mit einem Kantapa-Kantapa verschwand sein schwarzer Wallach, der, und das würde ich beschwören, Feuer aus seinen Nüstern blies, in den Nebel der Bochumer Moore davon. Nachdem sich meine anfängliche Verwirrung gelöst hatte, blieb nur eine Frage in meinem Herzen zurück. Welche Notfälle haben Internettechniker? Kommen Sie schnell, sonst geht das ganze Internet kaputt. Ich bin auf dem Weg. Wiu, wiu, wiu. Zweitens, vor einigen Wochen ist meine Heizung kaputt gegangen, weil Dinge gehen kaputt. Nichts hält ewig. Diese Zeiten sind lange vorbei. Diese Zeiten, als man eine Waschmaschine gekauft hat und dann aussprechen konnte, dies ist unsere Waschmaschine. Wir werden uns nie wieder über das Thema Waschmaschine Gedanken machen müssen. Und das dann auch noch gestimmt hat. Ich habe einen Staubsauger aus dieser Zeit. Von meinen Eltern. Den haben die zu ihrer Hochzeit bekommen. Einen Kobold von Vorwerk. Das Ding ist älter als ich und funktioniert immer noch. Nicht mal ich funktioniere immer noch. Ich konnte mal meine Zehen mit den Händen berühren. Und ich bin erst 25. Der Staubsauger ist älter und funktioniert besser als ich. Ich wache morgens auf und denke, bäh. Der Staubsauger wacht morgens auf und denkt, geil, geil, geil. Ich hab Bock. Wo sind die Krümmels? Gib mir die Krümmels. Wir werden alle längst tot sein. Aber der Staubsauger wird immer noch da sein. Und funktionieren. In 1000 Jahren werden Archäologen ihn ausgraben und er geht immer noch. So sind Geräte von früher. Heute kaufst du dir das iPhone 10, machst es an, dann zeigt es dir eine Nachricht. Morgen erscheint das iPhone 10 Plus und explodiert. So funktionieren technische Geräte heute. Deswegen, natürlich ist die Heizung kaputt gegangen. Meine Schwester hat diesen Umstand entdeckt und mir zugerufen. Jan Philipp, die Heizung scheint irgendwie, ruf einen Typ an. Ruf einen Typ an, ich spreche weder Rohr noch Zange. Und der Typ kam vorbei. Der Typ trug einen blauen Mann als Textil vor der Brust und einen Werkzeugkasten in der Hand, in dem allerlei magische Instrumente fröhlich vor sich hinklimperten, wie die mit wundersamen Tinkturen gefüllten Fiolen im Koffer eines Wunderheilers. Doch der Mann entpuppte sich wie die meisten Wunderheiler als Quacksalber, wie die meisten Wunderheiler abgesehen von Jesus. Aber auch der war Handwerker, was auch erklärt, warum er bis heute nicht wieder aufgetaucht ist. Denn nachdem der Mann von all den komplexen Gerätschaften, die ihm in seiner Zauberkiste zur Verfügung stehen, einen Hammer ausgewählt hatte, einen Hammer, ich bitte Sie, und diesen mit einer Lockerheit im Handgelenk gegen den Heizkörper dengeln ließ, den ich sonst nur von tiefen entspannten Koma-Patienten kenne, lautete sein lapidarer Befund, die ist kaputt. Himmel, Arsch und Arsch im Himmel. Soweit war ich auch schon. Deswegen hatte ich ihn ja angerufen. Seine weitere Analyse beschränkte sich auf, Sie haben die falsch benutzt. Ich wäre fast aus der Haut gefahren und nie wieder zurückgekehrt. Nicht nur hilft dieser Satz nicht bei der Lösung des Problems, nein, wenn ich Schuldzuweisungen hören wollte, hätte ich statt eines Handwerkers meine Mutter angerufen. Darüber hinaus möchte ich anmerken, dass niemand mir beigebracht hat, wie man Heizungen benutzt. Ich habe das immer eher intuitiv getan. Mir war kalt, ich habe sie angemacht. Mir war warm, ich habe sie ausgemacht. Hätte ich da jetzt einen Kurs belegen müssen? In Heizungsforschung. Ich vegetiere also förderhin ohne Internet und Heizung vor mich hin, was in Finnland übrigens als Menschenrechtsverletzung angesehen wird. Drittes Beispiel. Ich wurde mal, als ich klein war, von einem Handwerker in einen Brunnen geschubst. Ich stand da so herum an dem Brunnen und wunderte mich, warum gibt es noch Brunnen? Da kam der Handwerker vorbeigerannt, rief, ich bin Tischler und stieß mich hinein. Dann musste ich in dem kalten Gewässer verharren, bis mein Hund, den ich glücklicherweise mitgebracht hatte, Hilfe geholt hatte, um mich zu retten. Das kann jetzt auch eine Folge von Leslie gewesen sein, ich weiß das nicht mehr so genau. Jedenfalls, das habe ich schon gesagt, jetzt bin ich hier, alles klar. Ich habe wenig geschlafen diese Nacht, es tut mir leid. Ich leide an einer Anschlafstörung in letzter Zeit, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich lese erstmal die Geschichte fertig und dann erzähle ich davon. Was haltet ihr davon? Das ist eine gute Idee. So, hier. Doch wenn ich von diesen drei Begegnungen mit dem handwerkenden Volk auf die Situation für meine Haustür schließen müsste, und ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen, aber wenn ich müsste, dann sollte ich mich nicht wundern, wenn ich dort demnächst einen aus der Fahrbahn wachsenden Stromverteilerkasten umfahren müsste, der Feuer spuckt und blinkt wie eine Kirmes. Alles okay bei Ihnen? Fragt der Bauarbeiter, womit er mich aus meinem kreativen Gedankenstrom reißt. Was? Wie? Warum? Weil Sie seit etwa 8 Minuten nur hier rumstehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.